Gut, ich möchte also heute unter dem Titel Wir werden gelebt, im Untertitel hatte ich hineingeschrieben Sigmund Freuds Materialismus als Ausdruck der, des doppelten Vorrangs des Objekts, was also ja, was bereits verweist auf die, die Tradition, in die ich die Psychoanalyse stelle, also die der kritischen Theorie Theodor W. Adornos. Ich möchte die Bedeutung der Freudschen Trieblehre und der auf ihr gründenden Gesellschaftstheorie für eine materialistische Gesellschaftskritik darlegen und gehe dabei von Freuds Begriff des Triebes und den von ihm im Laufe seines Lebens immer wieder vorgenommenen Modifikationen seiner Trieblehre aus. Die Menschen, also darauf verweist auch der Titel, unter dem ich, dann meinen Vortrag gestellt habe, wir werden gelebt. Die Menschen sind also im laut psychoanalytischem Denken von etwas getrieben, was Freud als den dynamischen Aspekt seiner Lehre bezeichnet. Als zentralen Grundsatz des psychoanalytischen Denkens überhaupt könnte man bestimmen, dass die das psychische bestimmenden Prozesse dem Bewusstsein nicht zugänglich, prinzipiell nicht zugänglich sind. Wir werden also von etwas bestimmt, das wir selbst nicht kennen. Im Mittelpunkt steht also heute hier der Begriff des Triebes als der dunkle Ausgangspunkt der Psychoanalyse und die mit ihm verbundene Thematik einer angeblichen Naturalisierung und Biologisierung der Gesellschaft. Folgen die Menschen also bloß ihren Trieben? Inwieweit sind diese mit der Gesellschaft verflochten? Und inwieweit ist die Gesellschaft selbst das Ergebnis der Triebe? Und die Triebe dann wiederum Produkt der Gesellschaft oder gar Selbstgesellschaft? Wenn freilich Gesellschaft ein Verhältnis ist, dann stellt sich die Frage, zwischen welchen Punkten und wem vermittelt wird. Ist Gesellschaft etwas Vermitteltes, dann fragt sich, wer was miteinander vermittelt. Doch nicht selbst wiederum die Gesellschaft, oder doch? Denn ist bereits das Nicht-Gesellschaftliche als solches der Gesellschaft entzogen und als solches Nicht-Gesellschaftliches dann eben doch Gesellschaft, dann wiederum sieht es so aus, als würde Gesellschaft sich mit sich selbst vermitteln. Der Schein trügt und doch ist er real und die Psychoanalyse könnte ein wichtiger Weg sein, ihn zu durchbrechen. Das kann sie aber nur, wenn sie ihr Bestes, den scheinbar so biologistischen und naturalistischen Begriff des Triebs nicht preisgibt. Freuds, wir sind nicht Herr im eigenen Hause, beziehungsweise Georg Rodecks, wir werden gelebt, sind Ausdruck dieser Problematik. Es sieht so aus, als würden wir gelebt und deswegen ist es so. Und wir sollten uns davor hüten, dies einfach alles nur dem bösen Kapitalismus in die Schuhe zu schieben. Was freilich wiederum auch nicht bedeutet, dass wir ohne die radikale Kritik desselben in dieser Sache auch nur einen kleinen Schritt vorankommen können. Denn dessen Kritik wirft eben auch Licht auf das, was ihm vorausging und weit ins sogenannte Tier-Mensch-Übergangsfeld zurückreicht und vielleicht sogar auf die Natur des Menschen. So, der Vortrag an sich, also ich werde drei Punkten folgen, der Trieblehre, der Gesellschaftslehre und dann das im Begriff des deutschen Materialismus bündeln. Ich beginne mit, ich werde recht eng an freudschen Texten entlang argumentieren, wenig Sekundäres bringen, also tatsächlich versuchen, also in die Gedanken auch einzuführen. Freuds Einführung des Narzissmus im Jahre 1914 von ihm dargelegt, stellt so etwas wie eine Korrektur seines bis dahin von ihm vertretenen dualistischen Triebkonzepts aus. Freud war nämlich zunächst von einer scharfen Entscheidung zweier verschiedener Triebe ausgegangen, der Sexual- und Ich-Erhaltungstriebe. Der Ausgangspunkt der an diesem Text in den Weg geleiteten Revision der Trieblehre ist das zumeist als Perversion zumindest dazu mal angesehene sexuelle Wohlgefallen als an der eigenen Person, verbunden eben mit Streicheln und Liebkosen des eigenen Körpers bis hin zur vollen sexuellen Befriedigung, eben der Narzissmus. Der Begriff kommt halt von dem Mythos von Narziss, also der Jüngling, der sich in sein eigenes Spiegelbild im Wasser verliebt und im erfolglosen Unterfangen, sich mit diesem zu vereinigen, in den Fluten umkommt. In diesem Mythos drückt sich ja die äußerste Zuspitzung zweier Gegensätze aus, also einerseits die absolute Richtung des Begehrens, des Liebesbegehrens auf die eigene Person und zweitens die absolute Sehnsucht, dieses Begehren eben nach außen zu richten und in diesem Zusammenprall dieser beiden Gegensätze dann eben der Sturz in den Wasser, ins Wasser und das Ertrinken. Nach Freud lässt sich am Individuum uranfänglich, also ja, wenn es zur Welt gekommen ist, ein sogenannter primärer Narzissmus beobachten, der also allen Menschen in der menschlichen Entwicklung eigentümlich ist und in dem alle Libido, also alle Liebestrieb, alle Äußerung des Liebestriebs ans Ich gebunden ist. Bezogen auf Narziss könnte man sagen, er handelt wie unter einem Bann, er wird gelebt und diesen Bann gilt es offen zu legen, eben damit ein wirkliches Leben möglich sein kann. Das wirklich entfaltete Individuum findet sein Objekt in der Realität und passt sich dieser erfolgreich an, schreibt Freud. Also wendet sich aus sich heraus und setzt etwas in der Realität, in der Objektwelt und eben nicht sich selbst, also überwindet den ursprünglichen Narzissmus. Freud verkennt damit aber, dass es damit erneut einem Bann unterworfen ist, die Realität, so wie sie ist, erscheint ihm als das neue Plus Ultra. In Totem und Tabu unterscheidet Freud, wohl in Anlehnung an die frühe Soziologie, drei Epochen der Menschheit, eine animistische, eine religiöse und die von ihm favorisierte wissenschaftliche Reife. Und diese letztere besteht in jenem Reifezustand des Individuums, welcher auf das Lustprinzip verzichtet hat und unter Anpassung an die Realität sein Objekt in der Außenwelt sucht. Aber muss das reife Individuum tatsächlich vollständig auf das Lustprinzip verzichten? Im späteren Verlauf der Sexualentwicklung, also dann, wenn der primäre Narzissmus überwunden ist, kann dann die bereits den Objekten zugeführte Libido wieder entzogen werden. Und in dem Falle spricht dann Freud vom sogenannten sekundären Narzissmus. Also man kann sich das vorstellen, beziehungsweise Freud vergleicht selbst mit so einem Art, so einem einzelligen Lebewesen, was ja so, ich weiß gar nicht, wie die Dinge heißen, gibt es einen biologischen Begriff dafür, also wie so Arme, mit denen die quasi so ihre Umwelt betasten. Und so ähnlich stellt sich Freud hier das Aussenden dieser Libido vor, die also uranfänglich beim einzelnen Menschen, allein auf das einzelne Ich gerichtet ist und jeweils also in die Umwelt ausgelagert werden kann und dann eben auch wieder also zurückgezogen werden kann, also was jeder Mensch an sich also beobachten kann, also zum Beispiel in Zeiten schwerer Krankheit, zumal wenn dieser mit Schmerz verbunden ist, also da interessiert dann die Umwelt meistens nicht ganz so sehr oder noch alltäglicher im Schlaf. Also ist dann das völlige Zurückziehen der Objektbesetzung und wird vollzogen. Also ist dann so eine Art Repression, die dann erfolgt. Ja, also er unterscheidet dann demzufolge zwischen der Ich- und der Objektlibido, also die Ich-Libido, sofern sie tatsächlich noch oder schon wieder beim einzelnen Ich ans einzelne Ich gebunden ist und die Objektlibido, insofern sie dann tatsächlich ausgesendet wird. Die Sexualenergie der Libido unterscheidet Freud trotzdem und immer noch von der Ich-Triebe, aber beide bilden als Libido zugleich eine Einheit und könnte von einem gebrochenen Monismus der Triebe sprechen. auch die Ich-Trieber, und das ist die entscheidende Wende, sind zumindest partiell libidinösen Charakters. Und, aber dennoch unterscheidet Freud zwischen den, immer noch, also nach wie vor, auch nach dieser Wende, zwischen der Liebestriebenergie, der Libido auf der einen Seite und einer nicht-sexuellen Triebenergie, also den ehemaligen Ich-Trieben. Sein monistisches Triebkonzept ist also doppelt gebrochen. Das begründet er wie folgt. Erstens, weil es der populären Entscheidung von Hunger und Liebe, der populären Unterscheidung von Hunger und Liebe entspricht, das schreibt er so. Und zweitens aus biologischen Rücksichten, denn das Individuum würde tatsächlich doppelt existieren. Einerseits nämlich als Selbstzweck, als ein sterbliches Einzelwesen, und andererseits als das Anhängsel an ein möglicherweise unsterbliches Keimplasma der menschlichen Gattung, wobei das Individuum glaubt, bei der Liebe eigenen Interessen zu folgen, in Wirklichkeit jedoch von denen der Gattung beherrscht ist. Damit ist der doppelte Charakter des Menschen in der bürgerlichen Gesellschaft gleichermaßen ausgesprochen und in der Tat auch naturalisiert. Es stellt sich nämlich wirklich einerseits als natürliches Individuum dar und andererseits als gesellschaftliches Subjekt, Freud folgt dem Schein und bricht ihn zugleich. Aus dieser von ihm in diesem Text entwickelten Problematik des Narzissmus entfaltet Freud dann später das Ich-Ideal oder auch Ideal-Ich oder auch Über-Ich. Dieses spiegelt dem Ich vor, wie es selbst gern sein möchte. Das sexuelle Objekt kann nach dem Vorbild des Ich-Ideals gewählt werden und an dessen Stelle gesetzt werden. Die Angst, im Kern davor, die Angst, nicht vom Ich-Ideal nämlich geliebt zu werden, stiftet dann die Gemeinschaft von Gruppen und Massen, die über ein gemeinsames Ich-Ideal verfügen. Kurze Zeit später, in seinem Text über Trieb und Triebschicksale, wird eingehender überhaupt der Begriff des Triebes bestimmt, als zunächst sich sagen dunkler Grundbegriff der Psychoanalyse. In der Tat, wie der Psychoanalyse gern von bekennenden Aufklärern vorgeworfen wird, ein höchst spekulativer Begriff. Aber gerade aufgrund dieses Begriffs steht Freud in der fortschrittlichen Tradition der Aufklärung. Der Trieb, so wird dargelegt, wirkt nicht als eine momentane Stoßkraft, sondern als eine konstante Kraft, vor der keinerlei Flucht schützen kann. Freud beschreibt ihn als einen Grenzbegriff zwischen dem Körperlichen und dem Psychischen. Also er ist weder nur körperlich noch nur psychisch, sondern steht genau auf der Grenze zwischen beiden, verweist damit auf die Existenz von etwas, das der Klassifikation entzogen ist. Der Trieb ist der psychische Repräsentant eines aus dem Körperinneren stammenden Reizes. Was die Sexualtriebe betrifft, wird dort dargelegt, dass sie sehr zahlreichen Quellen entspringen. Sie sind zunächst unabhängige Partialtriebe und werden erst später mehr oder minder synthetisiert. Unter der Herrschaft der genitalen Organisation treten sie dann in den Dienst der Fortpflanzung und werden so erst als Sexualtriebe kenntlich. Nun können sich die einzelnen Sexualtriebe wechselseitig vertreten und zudem ihre Objekte wechseln, was dazu führt, dass sie zu Leistungen fähig sind, die weit über ihren ursprünglichen Bereich, nämlich den der Liebe, hinausweisen. Und genau deswegen sind sie auch bevorzugt zum Angriffspunkt der Unterwerfung der Menschen zu werden. Also gesellschaftliche Herrschaft setzt eben genau bei ihnen an. Und genau deswegen weiß ich anhand der Sexualität Mensch und Gesellschaft in einzigartiger Weise treffen. Die Triebe können im Zuge menschlicher Entwicklung zahlreiche Schicksale, die sogenannten Triebschicksale, erleiden. Das heißt, ein Trieb kann sich ins Gegenteil verkehren. Also ein Aktiver zum Beispiel ist passiver. Er kann sich gegen die eigene Person wenden. Also beispielsweise der Sadismus seiner Person kann sich masochistisch gegen diese Person selbst wenden. Und die können verdrängt werden, also nicht mehr gespürt, aber im Verborgenen weiter ihre Wirkung fortsetzen. Ja, die Triebe werden laut Freud in diesen Triebschicksalen in drei großen unter Wirkung der drei großen psychischen Gegensätze geformt, also vermittelt über den Gegensatz von Subjekt und Objekt und Aktivität und Passivität und Lust und Unlust und dabei eben in diesem Prozess bestimmten Schicksalen unterworfen. Wir werden also vom Schicksal unserer Triebe gelebt, das wir uns selbst unbewusst hergestellt haben. Einige Zeit später, nach dem Ersten Weltkrieg, in dem Text Jenseits des Lustprinzips, wird dann von Freud die Trieblehre erneut, also ein zweites Mal, grundlegend revidiert. Bis dato galt als oberster Grundsatz, dass psychische Vorgänge ausnahmslos vom Lustprinzip reguliert seien. Die bisherige Annahme von den Trieben als einem revolutionären, fortschrittsgerichteten Konzept wird über Bord geworfen. Die Triebe werden jetzt vielmehr als Ausdruck des konservativen Charakters aller lebenden Substanz beschrieben. Also aller lebenden Substanz kommt ein konservativer Charakter zu. Daher, so die Formulierung dann bei Freud, zitiert: Ziel alles Lebens ist der Tod, denn Lebloses war früher da als Lebendiges. Und auch die Lebenstriebe sichern letztlich nur den Weg des Organismus zum Tode ab. Sie erstreben, dass jedes Wesen wirklich nur des eigenen Todes stirbt. Auch hier haben wir es mit einer Einheit der gegensätzlichen Triebe zu tun, die nunmehr in ihrem konservativen Charakter besteht. Der Masochismus wird nun, im Gegensatz zu den Überlegungen, die Freud noch 5 Jahre zuvor in Trieb und Triebschicksale anstellte, nicht mehr als ein zum Ich zurückgewendeter Sadismus bestimmt, sondern kommt dem der menschlichen Triebstruktur per se zu. Der Todestrieb selbst kann sich nun ausdrücken, also an sich ist er aber einzig und allein gegen das jeweilige Ich gerichtet, also erstrebt die Zersetzung der lebendigen Substanz, kann aber nach außen gerichtet werden, erscheint dann am Trieb, erscheint dann am Objekt, also an dem er sich dann quasi austobt und an dem er dann quasi bearbeitet und abgearbeitet werden kann. Der ursprünglich gegen das Ich gerichtete Todestrieb kann also aufs äußere Objekt gerichtet und damit von sich selbst abgespalten werden und damit die Selbstzerstörungstendenz des Todestriebes unterbunden und aufgehalten werden. Sadismus also Zugriff auf die per se mit dem Objekt in Verbindung gebrachte Natur und die im Zuge der menschlichen Entwicklung ebenfalls in der Objektposition verlötete Frau wird dann damit zu jenen Objekte, an denen sich der Todestrieb bevorzugt ausagiert und werden dort als verschobener Todestrieb deutlich. In seiner Schrift Das Ich und das Essen teilt Freud auf Basis genau dieser religierten Trieblehre sein umfassendes Persönlichkeitsmodell, also was man so klassisch als Psychoanalyse kennt, so mit Ich, Essen, Über, Ich und so. Also nicht alles Unbewusste sei verdrängt. Es gibt psychische Prozesse, die primär selbst unbewusst verlaufen, aber vielleicht wohl nicht verdrängt wurden, sondern primär niemals bewusst waren. Er spricht genau dann hier vom S. Von diesem Punkt aus wird das Verhältnis des S zum Ich bestimmt, nämlich als ein Anhängsel, aus dem es selbst hervorgegangen ist. Den Begriff übernimmt er von dem Mediziner, gilt auch als Begründer der psychosomatischen Medizin, Georg Rodde. Es gibt eine uns beherrschende dunkle Macht, wir leben nicht, sondern wir werden gelebt, nämlich vom S. Freud selbst bezieht sich bei der Einführung des Begriffs, des Begriffs des S, auf diesen Begründer der psychosomatischen Medizin. In dessen Buch vom S, das heißt so, findet sich folgende Bestimmung: Ich bin der Ansicht, dass der Mensch vom Unbekannten gelebt wird. In ihm ist ein S. Irgendein wunderbares, das alles, was er tut und was mit ihm geschieht, regelt. Der Satz, ich lebe, ist nur bedingt richtig. Er drückt ein kleines Heilphänomen von der Grundwahrheit aus. Der Mensch wird vom S gelebt. Wir kennen von diesem S nur das, was innerhalb unseres Bewusstseins liegt. Weitaus das meiste unbetretbares Gebiet. Das ist übrigens ein nettes Buch, das Buch vom S, also von dem Kolle. Also das kann man schon lesen, eine gute Einführung in die Psychoanalyse. Deutliche Parallelen zeigen sich zur Nietzsches Bestimmung des Willens zur Macht, in dessen Spätwerk, wo sich beispielsweise zu lesen findet, der Intellekt ist das Werkzeug der Triebe und nicht mehr, also niemals frei. Das Denken und Handeln, Fühlen und Wollen ist also nicht frei und doch vom Menschen hergestellt. Dem Subjekt ist in irgendeiner Weise das Objekt vorgeordnet. Freud bestimmt das Verhältnis von S und Ich und Peter seiner, auch das ist recht bekannt, einer Metapher vom Reiter und vom Pferd. Wie der Reiter muss das Ich die überlegene Kraft des S fühlen, allerdings mit dem Unterschied, dass der Reiter über eigene körperliche Kräfte verfügt, während das Ich seine lediglich vom S erborgt. Also wie als wäre ein Teil der Energie des Pferdes zum Reiter werden und dann versuchen, dieses Pferd zu zügeln, so um an dem komischen Bild zu bleiben. Auch darauf führt das S den Reiter, seinen Reiter auch eigenmächtig voran, während dieser, der Reiter nämlich, der Illusion erliegt, er wird diese Richtung selbstbestimmt einschlagen. Diese Demaskierung der Illusion der menschlichen Willensfreiheit ist wichtig als Kritik an allen Vorstellungen von einem sogenannten selbstbestimmten und emanzipierten Leben. Der selbstbestimmte Kopf freut die Psychoanalyse als Werkzeug fortschreitender Eroberung und Beherrschung des S durch das Ich. Wo es war, soll ich werden, ist der Leitsatz. Das ist mal nicht schwierig, wenn man bedenkt, dass das Ich ja ein Anhängsel des S ist. Also das Anhängsel soll das beherrschen, wovon es selbst ein Anhängsel ist. Das ist ein, also ja, das ist zumindest auch pessimistisch gedacht. Meines wird nie vollständig gelingen, bleibt immer ein Kampf von deutlichen Umständen auch auf ein Bewusstsein hinaus. Also einer, der viel mehr Energie kostet, also irgendwie an ein Ende einbringen. Abschließend zur Problematik der Trieblehre wollte ich auch jetzt noch auf eine Diskussion über den Begriff des Todestriebs eingehen, die in dem kleinen Zwei-Gramm-Heftchen mit Freud als abschließende Diskussion dargelegt wurde. Ein bisschen zu weisen, was mit dem Begriff des Todestriebs auf sich haben könnte, was ich dann anfangen ließe. Also, man könnte ihn fassen als den Begriff für die negative Tendenz des gesellschaftlichen Fortschritts. Gerhard Scheidt beschreibt ihn als den psychoanalytischen Begriff für die negative Totalität. Es scheint, als würde der Tod hier plötzlich zum Zwecke des Lebens, so wie die Herrschaft der toten Arbeit über die lebendige oder das Prinzip der Souveränität, das diese Herrschaft verkörpert. Wenn Freud formuliert, das Ziel alles Lebens ist der Tod, so ist das nichts anderes als, Zitat jetzt, der psychoanalytische Begriff des Werts. Die Auflösung eines Sinnlichen ins Nichts, also, ne, aber auch der Wert ist nur scheinbar absolut. Magst du das an keiner Stelle besser aus als etwa im dritten Teil der Theorie über den Mehrwert, also der Auseinandersetzung mit dem so einem Vulgärökonomen Bailey, wo dargestellt wird, dass sich der Wert eben nur als absolut darstellt, aber eben nicht absolut ist, sondern also sich notwendig als etwas Absolutes darstellen muss, aber auf der Verwertung menschlicher Arbeitskraft gründet. Scheidt skizziert in dieser Diskussion, dass die basalen Kategorien der Psychoanalyse immer schon auf eine gesellschaftliche Totalität verweisen. Die Psychoanalyse aber sei sich ihrer erkenntnistheoretischen Voraussetzungen nicht bewusst, weshalb sie Ontologisierungen betreibt, unhistorisches Denken und Projektion auf frühere Epochen. Das stimmt schon teilweise, aber es ist trotzdem auch schwierig. Also bei der Projektion, da fragt sich dann eben auch,
Ja, an anderen Stellen wird es vom genannten Autor eigentlich ausführlicher bestimmt. Also, dass man ja das Wahrnehmen immer dass es sich bei Wahrnehmung immer auf eine Projektion handelt. Und wenn der Todestrieb und auf die Natur projiziert wird, dann stellt sich, ist das an sich noch nicht, also dann ist noch nicht viel gesagt. Also, ja, wäre dann eben zu fragen, ob es eine wahre oder eben eine falsche Projektion ist. Ja, ich will das mit dieser Problematik des Todestriebs und seiner Verankerung in der Natur so am besten stehen lassen. Und zur psychoanalytischen Gesellschaftslehre und deren Bestimmung von Masse und Krieg übergehen. Alle Ansätze zu diesem Schritt sind bereits in den von mir Gesagten dargelegt. Die Libido ist prinzipiell auf andere Menschen gerichtet, also gleich nicht beim einzelnen Individuum, sondern eben, richtet sich eben auf andere. Andere werden geliebt, so meistens doch. Der Narzissmus wiederum ist Ausgangspunkt des Ich-Ideals und der Todestrieb agiert sich am Objekt aus. Also alles immer Bestimmungen, die von einzelnen Menschen auf andere hin verweisen. Die Masse nun als Erscheinungsform großer Menschengruppen Ende des 19. Jahrhunderts auftretend, entfaltet Freuden aus dem Liebestrieb und den Krieg aus dem Aggressions- und Destruktionstrieb. Weder der Krieg noch die Gesellschaft sind also für ihn in irgendeiner Weise selbstbestimmt. Und auch im gesellschaftlichen Zusammenleben werden die Menschen eben gelebt, anstatt zu leben. In seiner Schrift, der für diesen Problemkreis grundlegenden Schrift Massenpsychologie und Ich-Analyse, macht Freud deutlich, dass nur auf den ersten Blick ein Gegensatz zwischen einer individuellen und einer sozialen Psychologie besteht. Da andere Menschen immer Teil des psychischen Lebens einer Einzelperson sind, ist jede individuelle immer zugleich soziale Psychologie. Die herkömmliche und Freud kritisierte Massenpsychologie zerreißt den wirklichen Zusammenhang. Der wirkliche Mensch erscheint ja zweimal, nämlich einmal als Individuum und einmal als Mitglied der Gesellschaft. Im Unbewussten drücken sich die unterdrückten gesellschaftlichen Verhältnisse aus und damit ist die verinnerlichte gesellschaftliche Gewalt thematisiert. Die grundlegende Frage ist, wenn die Freud sich in der Massenpsychologie stellt, warum verhält, denkt und fühlt sich der Mensch als ein Einzelner anders als in der Masse? Beziehungsweise, was ist überhaupt der Kitt, der die Masse zusammenhält? Er achtet dabei zentral auf die unbewussten Prozesse, die dazu führen, dass der Masse, die also als Liquidation des Individuums bestimmt wird, die persönlichen Eigenheiten zerstört werden. Vorübergehend, also genauso langlebig, wie sich das Individuum in dieser Masse befindet. Beim Unbewussten, das die Masse bestimmt, handelt es sich, schreibt Gerhard Stapelfeld, um undurchschaute gesellschaftliche Verhältnisse, um unterdrückte, verdrängte Triebansprüche. Und grenzt sich damit von dem Massenpsychologen Le Bon ab, mit dem er also einsteigt und den er also sagt, als Beschreibung der Masse positiv aufgreift, für den das Verdrängte nämlich keine Rolle spielt. Es erscheint also nur so, als ob in der Masse die Triebansprüche freigesetzt werden. Und genau das war zu dem damaligen Zeitpunkt eben die Diskussion, also dass in der Masse angeblich die Triebe entfesselt werden und die Menschen in ihrem nackten So und Ansichtsein als erscheinen würden. Und genau das beschreibt Freud. Also nämlich damit, dass er gegenüber dem Le Bon, dass er dem Le Bon gegenüber das Verdrängte ins Spiel bringt und sagt, da kommen verdrängte Triebansprüche zum Ausbruch und eben nicht an sich irgendwelche Triebansprüche. Infolge der Verdrängung ist das Unterdrückte, also selbst ein Verstümmeltes und deshalb besteht in der Masse keine Triebfreiheit, sondern vielmehr extreme Triebunterdrückung. Die Revolte der Masse ist deshalb immer konformistisch. Der Führer der Masse und Massen müssen jedenfalls in den meisten Fällen immer einen Führer haben. Der Führer der Masse ist die Personifikation gesellschaftlich bewusstloser Herrschaft. Die Triebansprüche kommen also hier in der Form ihrer Unterdrückung zum Ausdruck und genau dadurch wird die Repression reproduziert. Das Massenindividuum unterliegt also doppelter Herrschaft, einerseits der ohnehin bestehenden Unterwerfung und andererseits der Unterwerfung durch die Entfesselung des Verdrängten. Warum die Masse derartige Veränderungen im Individuum erzeugt, wird häufig auf so etwas wie so eine Suggestivkraft zurückgeführt, die in der Masse wirkt. Und gerade Freud lehnt sich gegen diese Bestimmung auf, die für einen hält, die alles erklären soll und selbst nichts erklärt, und setzt ihr eben die Libido entgegen als die Masse zusammenführende scheinbar magische Kraft, die dann genau dazu führt, dass Menschen als Individuen ihre individuellen Eigenschaften aufgeben. In der Masse existiert eine doppelte libidinöse Bindung, nämlich einerseits die an den Führer dieser Masse und andererseits an der Massenindividuen aneinander. Und die integrierende Kraft der Masse beruht also einerseits auf der Identifizierung untereinander, also der Identifizierung einzelner Menschen untereinander, aufgrund dieser gemeinsamen Bindung an einen und an eben an denselben Führer, und andererseits eben daran, dass sie diesen als das Liebesobjekt eingesetzt haben. Ja, wenn es also eine libidinöse Bindung ist, die Masse beherrscht, dann ist es eine ganz bestimmte, nämlich das, was Freud als zielgehemmte Liebe bezeichnet und vor allem am Verhältnis des Kindes zu den Eltern studiert, bei der aber eben untergründig das sexuelle Begehren stets erhalten bleibt. Subjekt wird also hier an die Stelle des Über-Ichs gesetzt und bei der Identifizierung ganz im Gegenteil an die Stelle des Ichs. Diese zärtliche Liebe, also diese zielgehemmte, bei der es also eben nicht um die zwar sexuellen Ursprung hat, aber von diesem getrennt ist. Diese zärtliche Liebe sind im doppelten Sinn abstrakt und unsinnlich. Sie abstrahiert sowohl von der Sinnlichkeit des Ichs als auch von der des Liebesobjekts. Handelt sich um eine unterdrückte Sinnlichkeit, die in der Massenbildung massiv zugelassen wird. Und es handelt sich eben nicht um die Freisetzung, sondern um die Unterdrückung der Liebe. Freuds Theorie der Massenbildung auf der Basis libidinöser Bindungen stellt somit eine Gesellschaft dar, in der die Verhältnisse als Abstraktionen herrschen. Und diese Verhältnisse herrschen genau deswegen, weil sie unbewusst sind. Freud setzt sich in besagter Schrift mit Trotters Theorie auseinander, die von einem angeborenen Herdentrieb ausgeht, der angeblich die Menschen zur Gesellschaft zusammenbinden würde. Freud stellt ihm entgegen, dass Fremde zunächst schlicht und ergreifend bei Kindern Angst auslösen und lange Zeit überhaupt keine Bedürfnisse nach einer Herde zu bemerken sind. Erst im Verhältnis zu den Geschwistern entstehen dann derartige Neigungen, die sich dann später zum Gefühl der sogenannten sozialen Gerechtigkeit entwickeln. Diese ergeben sich aber in Wirklichkeit aus dem Neid. Wenn es einem selbst schon schlecht geht, soll es möglichst anderen auch nicht besser gehen. Soziale Gerechtigkeit meint dann genau das. Man versagt sich vieles, also sollen die anderen auch verzichten. Das sogenannte soziale Gefühl ist also ursprünglich psychoanalytisch gesehen ein feindliches, nämlich dass der einzelne Geschwister von denen jedes Einzelne eigentlich davon ausgeht, es möchte bitte das sein, was am allermeisten bevorzugt wird, und sich dann auf die Position der sozialen Gerechtigkeit zurückstürzen lässt, also dass es keinem besser gehen soll, wenigstens. Ja, an dieser Stelle wäre eben zu fragen, ob sich diese Gerechtigkeit kritisch auf sich selbst reflektieren ließe, also ob es möglich sein könnte, also auf genau diesen Neidkern, der der Gerechtigkeit innewohnt, zu reflektieren und zu einem umfassenderen Begriff zu kommen. Also, ja, zusammenfassend jedenfalls an die Herdentriebstheorie. Freud sagt, er schließt keine Herdentiere. Er geht vielmehr davon aus, dass der Mensch so etwas, also aus der Urhorde hervorgegangen ist. Und die Gesellschaft kann jederzeit wieder zu dieser Horde regredieren, also sich zurückentwickeln. Da fasst die Gesellschaft in Analogie zur marx-engelschen Formulierung, könnte man das formulieren als eine Geschichte von Horden. Die einst vom dominanten Männchen beherrschte Urhorde ist für die Keimform der menschlichen Gemeinschaft. Das Schicksal dieser Horde hinterließ in der Menschheit tiefe Spuren. Der Mord an ihrem Oberhaupt führte einst zur Umwandlung der Vaterhorde in den Bruderclan und zur Entstehung damit der frühen Naturreligionen, später dann der monotheistischen Religion, der Moral und schließlich der Gesellschaft. Damit freisetzt Freud die Herrschaft des Mannes an den Anbeginn der Gesellschaft und die dem Vatermord folgende matriarchale Epoche verkommt bei ihm zu einer flüchtigen und vorübergehenden Episode. Die Gesellschaft beginnt bei ihm dann als patriarchale mit der Wiedererrichtung des Urvaters als Ideal der Brüder. Und in der Masse, die Masse ist dann eben nichts anderes als die Regression auf diese Urordnung. Und diese, in der Form der Masse, kann diese also jederzeit wieder aufleben und sie besteht stets untergründig fort. In der Masse Freud sagt, dass in der individuellen Massenpsychologie das Individuelle und das Massenbezogene am Menschen, dass die gemeinsam entstanden sein müssen. Denn der Führer dieser Masse, der von Anfang an da gewesen sein muss, der war ja frei, in Worten Nietzsches als den Übermenschen. Wie aber kann dieser Urvater, wo er doch zu herrschen hatte und seine Herrschaft stets zu verteidigen hatte, frei sein? Hier fällt Freud meines Erachtens halt eben wirklich scharf unter seine eigenen Erkenntnisse zurück, denn wer über andere herrscht, muss sich selbst beherrschen und kann niemals frei sein. Ja, also die unheimlich anmutende suggestive Kraft, die der Masse innewohnt, gründet also auf ihre Abkunft von der Urhorde für Freud. Und den Führer der Masse fährt der alte Urvater wieder, genau deshalb ist die Masse süchtig nach Pflanzen, wo sie Beweisung überwerfen. Da bei vielen Menschen das Ich und das Über-Ich entwicklungspsychologisch nicht klar gesondert sind und sich viel vom ursprünglichen Narzissmus bei ihnen halten konnte, kommt es dazu, dass dann eben genau auf diesem Boden erfolgt dann die Wahl des Führers. Also gerade nicht, was auch falsch verstanden wird, gerade nicht auf der Basis eines starken Über-Ichs, sondern eben gerade auf Basis eines schwachen Über-Ichs. Also eins, was nicht scharf vom Ich sich getrennt hat. Der Einzelne vertauscht dann sein Ich-Ideal, weil eben, weil es nur schwach ist, gegen das im Führer verkörperte Massenideal. Ja, die Erkenntnis der individuellen Struktur der Massenbildung gründet also auch der Unterscheidung zwischen dem Ich und dem Über-Ich. Und durch diese doppelte Bindung wird möglich einerseits die Identifizierung mit den anderen Massenmitgliedern nämlich, und andererseits die Einsetzung des Liebesobjekts an die Stelle des Über-Ichs, als das Verhältnis zum Führer. Es gibt, wie Freud formuliert, also eine Stufe im Ich, das Ich tritt in eine Objektbeziehung zu dem aus ihm entstandenen Über-Ich. Also im Zuge der Entwicklung entwickelt der einzelne Mensch aus seinem Ich heraus sein Über-Ich, und zu dem tritt er dann in ein äußeres Verhältnis, wenn er Über-Ich an einer anderen Person, nämlich den Führer der Masse, sich niederschlagen lässt. Damit sind Individual- und Massenpsychologie vermittelt. Die Masse resultiert aus der widersprüchlichen Struktur des Ichs und das Ich selbst spiegelt in sich die Gesellschaft wider. Das ist schon genial gedacht. Während Freud die Masse aus dem Sexualtrieb erklärt, erklärt er den Krieg zu einem Resultat des nach außen gewendeten Todestriebs. Seine Kritik gilt den sogenannten Kulturweltbürgern und stellt ja, meint damit vor allem sich selbst, also eine Abrechnung, also alles, was er dann nach dem Ersten Weltkrieg schreibt, ist eine Abrechnung mit dem, was er vorher gedacht hat. Also er selbst ist derjenige, der enttäuscht ist. Derjenige, der geglaubt hat, dass der Intellekt habe so etwas wie eine zumindest teilweise Autonomie. Und man könnte ein einigermaßen auf die zivilisierende Kraft der Gesellschaft setzen. Und genau diese Hoffnung gilt Freud mit dem Ersten Weltkrieg als ein für alle Mal erledigt. Kulturweltbürger, so nennt er sie, also diejenigen, die geglaubt haben, Kriege lassen sich abschaffen, diejenigen, die geglaubt haben, ja, die können vielleicht noch zwischen irgendwelchen Barbaren, die sich irgendwo da unten abschlachten, das kann sowas noch denkbar, aber zwischen den zivilisierten Nationen, denen die halt so Goethe und Beethoven kennen, die würden nie wieder Kriege miteinander führen, das ist völlig ausgeschlossen. Und also genau das tritt aber eben ein. Und ja, diese in Krieg sich zeigende Brutalität des Einzelnen, vor allem löste laut Freud jede Enttäuschung des Krieges aus. Also das zeigt sich eben daran, dass die menschliche Aggression niemals völlig auszurotten ist und dass es immer mehr Kulturheuchler gab als wirklich kultivierte Menschen. Und besonders drastisch zeigt sich in Kriegszeiten eben auch der intellektuelle Verfall, also wenn die Intellektuellen dann Zeit des Ersten Weltkriegs dann sie an die Seite der kriegstreibenden Nationen gestellt haben. Und Freud fällt dazu ein, dass der Intellekt eben nicht die autonome Macht ist, die er zu seinem Anspruch nimmt, sondern dass er von Leidenschaften und Gefühlen abhängt. Die Illusion der Kultur ist so betrüblich zerstört, die Menschen sind nach Freuds Worten im Krieg gar nicht so tief gefallen, da sie niemals so hoch gestiegen sind. Also irgendwann wieder ein Trost. Also er versucht das so zu formulieren, dass genau dieser Punkt eben deutlich wird, also dass dieser Krieg als eine Enttäuschung zu interpretieren ist. Also er zeigt uns, was mit den Menschen tatsächlich los ist und nicht das, was sich die Liberalen und die Marxisten und die Linken und so, was sie sich immer eingebildet haben, dass der Kampf nicht gut sei, alles Quatsch. Der Tod ist für Freud nicht lediglich ein Merkmal des Krieges. Im Verhältnis zu ihm drückt sich die gesamte menschliche Kultur aus und das Verhältnis zum Tod spiegelt also die gesamte Vorstellung einer Gesellschaft vom Leben. Das Leben nun, meint er, sei in der modernen Gesellschaft ein abgestorbenes und hätte Freud dieses Absterben, lässt sich fragen, hätte Freud dieses Absterben nicht im gleichen Recht als eine Folge der gesellschaftlichen Liquidation des Individuums in den Massen interpretieren können, macht er aber nicht. Sondern er zieht da eben diese Linie durch, die sagt, der Tod wird in der modernen Gesellschaft mehr und mehr verdrängt und nicht mehr wahrgenommen. Und die Menschen würden sich, also wähnen sich in einer netten, friedlichen und vertrauten Welt. Also alle sagen zwar ja, irgendwann sterben wir mal, aber die verhalten sich nicht dementsprechend. Die wahren das Leben nicht und ein nicht gewagtes Leben verarmt zusehends. Und genau das ist angesichts des Krieges nicht mehr möglich. Er lässt sich nicht mehr verleugnen. Und dann, wenn der Krieg nicht abzuschaffen ist, solange die menschlichen Existenzbedingungen so grundlegend verschieden sind, das setzt aber Freud an der Stelle voraus, dass sie eben immer unterschiedlich bleiben werden. Ja, da dieser Krieg nun mal nicht zu vermeiden ist, sollte sich der moderne Mensch dann doch lieber fragen, ob er nicht seine unbewusste Stellung zum Tod wieder stärker in den Vordergrund rücken sollte. Er könnte auf diese Weise wahrhaftiger werden, könnte lernen, das Leben erträglicher und damit besser zu gestalten. Ja, und die unbewusste Einstellung zum Tod ist eben genau die, dass der Einzelne überhaupt nicht seine Kriegsstruktur, wenn er jetzt nicht an seinen Tod glaubt. Das Unbewusste kennt keine Negation, im Unbewussten ist sowas wie Tod undenkbar, also jeder Einzelne hält sich unsterblich. Und also das Verhältnis zum eigenen Tod, also wir warten es sozusagen, das ist aufs Spiel, weil es geht sowieso niemals. Und den Tod der anderen doch, ja, jetzt wird nicht so viel Beachtung zu schenken. Ja, also gemäß der alten Maxime, wer fliegen will, rüstet zum Krieg, sollte mit der neuen Maxime, wer das Leben aushalten soll, nicht da auf den Tod sich einbeherzigen. Seine Ausführungen, warum Krieg, in denen Freud auf Albert Einsteins Frage reagiert, wie man die Menschheit denn vom Joch des Krieges befreien könnte. Also Einstein schlägt da vor, Man könnte so etwas, also der Völkerbund könnte ja sozusagen dazu führen, dass die Staaten sich untereinander ansprechen, dann nicht mehr so viele Kriege führen. Dazu führt Freude aus, dass genau das Recht, also ein direkter Ankömmling unmittelbarer physischer Gewalt, dass die Gewalt wird überwunden, indem sie an größere Einheiten, an Zentralgewalt delegiert wird. Und diese Gemeinschaften aber werden stets durch Gewalt und Gefühl zusammengehalten. Und niemals sollte man vergessen, dass das Recht ein Produkt großer Gewalt ist und ihrer bis heute nicht entwerten kann. Also die Berufung auf Recht setzt immer gleichzeitig die verdeckte Berufung auf unmittelbare physische Gewalt voraus. Das eigene Leben könnte nur erhalten werden, indem Fremdes zerstört wird. Auch das Gewissen resultiert letztlich aus dem Todestrieb. Es handelt sich um die Wendung der Aggression, um die Wendung des Todestriebs als Aggression. Nee, Moment. Ich erklär's. Also der, das ist hier komisch formuliert. Also der Todestrieb richtet sich ja, der richtet sich ja darauf, die lebendige Substanz aufzulösen. Und er kann sozusagen nach außen gerichtet werden, sich am Objekt austoben, als Aggressions- und Destruktionstrieb. Und als solcher kann er sich dann aber wieder aggressiv und destruktiv auf sich zurückrichten. Also die Aggression, mit der ein Mensch die Umwelt belegt, kann wieder auf sich zurückgedreht werden und äußert sich dann als sogenanntes Gewissen. Also das ist Gewissen. Das sind Gedanken, die also Freud den Freunden des Gewissens und den Religiösen, den Christen, aber natürlich auch den Linken und den Liberalen, links und rechts um die Ohren knallt. Also das, was ihr als Gewissen beschönigt, das ist in Wirklichkeit Aggression und Destruktion und das wiederum ist Todestrieb. Also wenn ihr sagt, du sollst nicht töten, dann heißt das, ihr wollt nichts anderes als töten und deswegen stellt ihr dieses Gebot auf. Was nicht heißt, dass es falsch ist, dieses Gebot aufzustellen. Man soll sich nur darüber klar sein, dass es auf den Todestrieb beruht. Also, dass zu einem Menschen, zu dem man sagt, also wenn Menschen sagen, du sollst nicht töten, dass sie dann eben genau das wollen, darüber sollte sich klar sein. Also dazu fordert er hier auf. Ja. Die Kultur, in der die Menschen leben, fordern also, so führt er den Unbehagen in der Kultur auf unentwegten Triebverzicht vom Einzelnen. Er wendet sich hier speziell an die Marxisten, die denken, dass das Privateigentum die Menschen böse mache und setzt dem entgegen, dass Hass und Aggression eben viel älter sind. Und dass das Privateigentum, das Streben danach, das Streben nach Gewinn und nach Profit eben nur ein zivilisierter Abkömmling genau dieses Strebens nach Hass und Destruktion nennen. Ja, vor dem Hintergrund stellt sich die Schicksalsfrage der Menschheit, wie freut sich da, also abschließend das die letzten Sätze vom Unbehagen der Kultur. Also ob und wie weit es der Menschheit gelingen wird, ihren Aggressions- und Selbstzerstörungstrieb zu beherrschen. Aber er muss eben immer beherrscht werden und wird immer da sein. Das ist ein unentwegter Kampf, ist das hier da. Aufstellt. Freuds Texte über den Krieg, über den Tod und über die Kultur betreiben damit eine gründliche Desillusionierung der Liberalen und der Sozialisten. Das Gewissen ist für Freud nach innen gerichtete Mordlust, das Recht ist ein direkter Abkömmling der nackten Gewalt, die Kultur ist eine dünne Schutzschicht über ein Kessel brodelnder Triebe, das Leben ist ein ungelebtes, erstarrtes und Todes und der Intellekt ein Anhängsel der sexuellen und aggressiven Gelüste. Anstatt das abzuwehren, wird das besser dies beherzigen. Die Verleugnung dessen macht gerade Linke und Liberale dafür empfänglich, Hass und Aggression, Profitstreben und Egoismus bei anderen zu brauchen. So, nun abschließend zu Freuds Materialismus. Die Psychoanalyse denkt also zusammen damit, also im Sinne ein aufklärerisches Denken, betrachtet den Menschen als ein endliches, als begrenztes, leibliches und sinnliches Wesen. sieht eben mit Darwin als einen Teil der Natur. Dieser Bezug auf Darwin war übrigens auch für Marx sehr zentral. Im Gegensatz zu Hegel ging er davon aus, dass Darwin eben eine wirkliche Naturgeschichte beschrieben hat, eine, die auch den Menschen umfasst, im Gegensatz zu der von Hegel. Und Engels führte aus, dass der Mensch die Natur niemals so beherrschen würde, wie ein Europa ein fremdes Volk, weil er ist nämlich selbst Natur. Und aber darum spricht man einen ironischen Sozialdarwinismus bei Marx. Aber die tatsächliche Bestimmung durch darwinisches Gedankengut dürfte wohl noch weiter reichen, auch bei Marx und Engels. Bei Freud nun ist diese darwinistische Prägung noch viel zugespitzter. Er betont mehrfach, dass es darauf ankommt, die unermittliche Scheidewand zwischen Mensch und Tier niederzureißen. Der Mensch also nichts anderes und nichts Besseres als ein denkender und gesellschaftlich existierender Schimpanse. Also Schimpanse ist eigentlich falsch, Evolutionsbiologisch. Also Mensch und Schimpanse haben einen gemeinsamen Vorfahren. Aber ja, egal, ich habe es trotzdem so gelernt. Er wird es niemals schaffen, dieses Band zur Tierwelt voll und ganz durchzuschneiden. Ein Gedanke, den Adorno anknüpft, man sollte versuchen, zumindest solange wir unter den Verhältnissen leben, unter denen wir nun mal hier leben in dieser Gesellschaft, versuchen so zu leben, dass man glauben darf, ein gutes Tier gewesen zu sein, aber nicht irgendwie von Menschen und Menschenrechten daher reden. Die Abtrennung des Menschen vom Tier bedeutet ein immenses Maß an Verdrängung animalischer Leidenschaften, die durch diese keineswegs verschwunden sind, sondern stets aufs Neue niedergehoben werden müssen. Frau Kahn und Adorno sprechen in diesem Kontext in der Dialektik der Aufklärung von einer unterirdischen Geschichte Europas als einer Geschichte des vom Menschen abgedrängten Animalischen, von dem kein Geschichtsbuch berichtet. Also das genau dieses Problem des Menschen, das ja auch also historisch entstanden ist durch letztlich blutige Gewalt und ja große Reden über den Menschen und seine Würde hält, der verschleiert genau diese Gewalt, die das hervorbrachte. Nietzsche tritt über das Problem der Entstehung des Gedächtnisses an das Problem heran, wie macht man den Menschen Tiere ein Gedächtnis? Also das ist sozusagen für Nietzsche der Punkt, an dem quasi sich das Tiermensch zum Menschen formte, also die Einprägung des Gedächtnisses. Das ist nicht so einfach, wie man denken sollte. Wie prägt man diesen Teil stumpfen, teils phasischen, das ist jetzt Nietzsche-Genealogie und Moral, wie prägt man diesen stumpfen, teils phasischen Augenblicksverstande dieser leibhaften Vergesslichkeit etwas so ein, dass es gegenwärtig bleibt? Es geht nämlich nur um Gewalt. Das uralte Problem ist nicht gerade mit zartesten Mitteln gelöst worden. Vielleicht ist sogar nichts furchtbarer und unheimlicher an der ganzen Vorgeschichte des Menschen als seine Mnemotechnik. Also die Gedanken, Gedächtnis, Kunst oder so. Man brennt etwas ein, damit es im Gedächtnis bleibt. Nur was nicht aufhört, weh zu tun, bleibt im Gedächtnis. Es ging niemals ohne Blutmachen und Opfer ab. Wenn der Mensch es für nötig hielt, sich ein Gedächtnis zu machen. Die großartigen Ideen der Menschheit, so Freiheit und sowas, erweisen sich am Punkt und Autonomie und sowas, erweisen sich am Punkt ihres Entstehens als nackte Gewalt eingeschärft durch Foltermethoden. Daher hat Nietzsche für diese nur Spott und Verachtung übrig, zumindest insofern sie sich nicht zu ihrem grausigen Charakter bekennt, stattdessen hochtönend der Reden über die Würde des Menschen anstimmt. Nochmal Zitat, ach, die Vernunft, der Ernst, die Herrschaft über die Affekte, diese ganze düstere Sache, welche Nachdenken heißt, all diese Vorrechte und Prunkstücke des Menschen, wie teuer haben sie sich bezahlt gemacht und wie viel Blut und Grausen ist auf dem Grunde aller sogenannten guten Dinge. Ja, das ist eben genau das Denken, das auch Freud zentral bestimmt ist, wobei ich denke, dass das, was Nietzsche hier ausführt, zumindest geschichtsphilosophisch über die Überlegungen von Freud bezüglich der Urordnung des Vatermordes hinausgeht. Und noch eine Überlegung zu Freud, zur Herkunft des freudischen Denkens, der schwedische Literaturwissenschaftler Wandel dem sogenannten Durchbruchsradikalismus, also einer französisch-skandinavischen Denkrichtung, war entschlagt, also die Namen wie Henry Ibsen aus Strindberg oder Emile Solar stehen. Und dieser Wandel meint, dass die entscheidende Prägung, ohne diese entscheidende Prägung die Psychoanalyse eigentlich überhaupt nicht verstehbar sei. Namentlich Henry Ibsen übte starken Einfluss auf Freud ein, erwähnt selbst mehrfach in der Traumdeutung, dass also Probleme aus Ibsens Dramen, das sind seine Träume vorgedrungen sind. In vielen Dramen Ibsens wird der Zuschauer oder den Zuschauer die Vergangenheit wird vor dem Zuschauer die Vergangenheit systematisch zerlegt, in den Gespenstern zum Beispiel oder im Rossen aus Holden. Bei Ibsen stehen die Menschen wie bei Freud immer im Schatten ihrer Vergangenheit. Zitat aus den Gespenstern: Mir scheint fast, wir alle sind Gespenster, nicht nur was wir von Vater und Mutter geerbt haben, geht die Spucke in uns um, nein, alles Mögliche, was man früher einmal gedacht hat und was längst tot und abgestorben ist. Es ist nicht mehr lebendig in uns, aber es haftet uns immer noch an und wir können es nicht loswerden. Auch in Nora oder in den Schützen der Gesellschaft geht es immer um diese eine Frage: Wie kann es möglich sein, sich vom Erbe der Vergangenheit zu lösen? Die Vergangenheit ist es, die die Menschen bis vor den Angst und Schrecken versetzt, so Freud in seiner Studie über Hysterie. Während es also in diesen frühen Dramen von Ibsen eher so ist, also in den Schützen der Gesellschaft zum Beispiel, dass also alles auf eine große Wahrheit hinausläuft, die ein Einzelner über sein eigenes Leben bekennt und am Ende dann offenbart, als also sozusagen die Lüge vor der Öffentlichkeit preisgibt, dass das die große Änderung im Leben herbeibringt. Das wird dann im späteren Dramen bei Ibsen relativiert, also die Wahrheit kommt ans Licht und die Katastrophe bricht aus. Wenn Sie einen Durchschnittsmenschen seine Lebenslüge nehmen, so bringen Sie ihn gleichzeitig um sein Glück. Und Ibsen dürfte hier durch den Dr. Welling hindurch seine eigene Position formulieren. Das ist also die Lesente ist das. Also er ist ein Fotograf, der sich eingebildet hat, ein großer Mensch werden zu können, und irgendwann wird alles als Lüge offenbar und das Aufdecken der Wahrheit bringt hier an den Punkt überhaupt nichts mehr, sondern löst nur den absoluten Zusammenbruch aus. Wir haben es hier also mit diesem Gegensatz, der also hier im Werk von Ibsen steckt, mit einer grundsätzlichen Aporie dieser Gesellschaft zu tun, die sich eben nicht auflösen lässt und deren Ausgang noch offen ist. Sich von der Lüge befreien und mit der Lüge leben, ist eben ein Widerspruch innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft selbst, der zu konstatieren und in aller Radikalität offen zu legen ist. Freuds Lehrer ist eben also ja, ganz stark eben genau von dieser Problematik, geprägt. Also einerseits eine radikale Schonungslosigkeit, das aufzudecken, wovon die Menschen beherrscht sind, und gleichzeitig mit der Gefahr zu leben, dass genau dadurch also das Leben dann auch zerstört wird. Die Konzeption seiner Lehre lässt insgesamt, darauf hatte ich hingewiesen, bei dieser von Freud propagierten Auflösung der Trennwand zwischen Mensch und Tier. Also es ist eine, die stets darauf gerichtet ist, starke Konturen und Gegensätze, also in sich auch, also einerseits einander gegenüberzustellen und gleichzeitig ineinander verschwinden zu lassen. Das zeigt sich bei der Problematik des Physischen und des Psychischen, also dass sich das psychische Ich also weit in das Physische hinein verlagert und genau diese Grenzen des Ichs an keiner Stelle klar und fest gezogen werden können. Und genau hier zeigt sich, wie stark Menschen eben von etwas gelebt werden, was sie selbst nicht wissen. Gerade der Trieb ist für ihn der Begriff dafür, der genau an der Grenze zwischen Körper und Seele liegt und keiner dieser beiden Bereiche weder dem Körper noch der Seele angehört. Während Freud sich einerseits vom Marxismus und andererseits von der Religion sehr scharf absetzt, sah sein Verhältnis zur Biologie dann nämlich ganz anders aus. steht betont er den engen Zusammenhang seiner Lehre mit der Naturforschung. Das Trieb weist ja zum menschlichen Handeln an, entstammt nicht der Außenwelt, sondern eben aus dem Inneren des Organismus, der also letztlich biologische Ursachen für menschliches Handeln. Dahinter bleibt, dass sich rational die erwehrende Individuum ein Anhängsel an das Keimplasma der menschlichen Gattung. Und das ist genau das Problem. Also, ich weiß nicht, wenn ihr die Imperialismus-Bände kennt von dem Stapelfeld, dass das an sich ja wirklich ein äußerst genialer Ansatz auch ist, also zumindest im Ganzen gedacht, aber auf einzelne Probleme betrachtet, geht es dann oftmals fehl, dass das Freud-Kapitel davon zum Beispiel. Da wird er dann eben auseinanderdividiert. Da wird gesagt, also auf der einen Seite ist das ein kritischer Theoretiker, der Freud, nämlich der macht eine kritische Forschungs- und Behandlungsmethode. Und auf der anderen Seite wird er böse naturalisieren und biologisieren und ontologisieren, nämlich dann, wenn er also über die, auf die Triebe zu sprechen kommt. Und genau dieses Auseinanderreißen von einerseits kritischer Behandlungsmethode oder überhaupt Kritik und Naturalisierung auf der anderen Seite, das kann man also kann man meines Erachtens also nicht machen, das ist falsch. Ja. Und überlegen. Also genau, also das ist das, was Alfred Schmidt als den kritischen Stachelkreuz bezeichnet. Also das ist ein, es gibt ein Naturreich in uns und außer uns. Und dass der menschliche Zugriff letztlich entzogen ist. Wir sind eben nicht Herr im eigenen Hause, beziehungsweise wir haben gelebt. Der Mensch ist Teil einer ihm prinzipiell entzogenen Natur, womöglich auch im Kommunismus. Freud wirft damit Probleme auf, die sich durch eine Rego nicht lösen lassen. Das deutet Schwierigkeiten an, vor denen eine solche grundsätzlich steht, ähnlich wie auch die marxische ethische Kritik, die eben keine Revolutionstheorie, sondern eine Kritik verdinglichter Verhältnisse ist, die eine Gestaltung erschweren bzw. diese sogar verunmöglichen. Dies verweist eben auf den doppelten Charakter des Objekts, der Mensch als sinnliches, leibliches und begrenztes Wesen ist zugleich beherrscht von einer selbstgeschaffenen Natur, die ihm ihrerseits als sinnlich, leiblich und ihm begrenzend entgegentritt. Und gerade diese naturalistischen Aspekte, die sogenannten naturalistischen Aspekte an der Lehre Freuds hinzubetonen und nicht in den Hintergrund zu drängen. Danke.